Leute, 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 guess who's back? Back again, wir sind's. Ja, wir sind zurück, wie ihr mitbekommen habt. Wir haben eine etwas eigentlich unfreiwillige bzw. ungeplante, verfrühte Sommerpause gemacht. Aber dafür sind wir jetzt mit umso mehr Elan und umso mehr, ja, Power zurück für euch. Und wir haben richtig Bock weiterhin auf Bier natürlich und auch neue Biere für euch auszuprobieren. Jetzt gibt's allerdings nochmal eine Folge, die wir bei unserem Besuch in der Maisels-Brauerei aufgenommen haben. Mit einem ganz besonderen Gast, das hört ihr gleich, wer genau da wieder bei uns war und mit uns ein Bierchen getrunken hat. Und ja, dann geht's auch schon bald wieder weiter mit ganz normalen Folgen mit dem Marvin und mit mir. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie wir und ich hoffe natürlich, dass ihr uns trotz allem auch noch ein bisschen treu geblieben seid und noch da seid. Ja, wie gesagt, wir freuen uns auf jeden Fall drauf und wünschen euch eine gute Zeit, einen hoffentlich schönen Sommer und trinkt mal ein paar Bierchen, ne? So wie wir das jetzt auch tun. Viel Spaß mit der Folge.
Bock auf Bier. Schaumgekrönt, der Bier-Podcast mit Celine Bier.
Ja, sie heißt wirklich so.
Und Biersommelier Marvin Müller.
Ja, meine lieben Freunde des guten Biergeschmacks, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bock auf Bier, eurem Lieblings-Bier-Podcast. Wir sind heute immer noch hier in Bayreuth auf der Homebrew, ja, auf dem Homebrew-Event von der Maisel-Brauerei. Und wir haben heute nochmal einen ganz besonderen Gast hier bei uns. Ich würde einfach mal kurz das Wort an Marvin, der ist ja auch bei mir, weitergeben, weil der hat das eben sehr schön formuliert, ja, wen wir hier bei uns haben.
Ja, also ich habe das, also hallo erstmal an der Stelle noch, ne, an euch alle da draußen. Ich habe das vorhin ganz gut auf den Punkt gebracht, weil ich habe gesagt, meine Leidenschaft ist Bier. Du bist ja diese Lean Bier.
Das ist richtig.
Und ich arbeite ja noch bei einem Getränkehändler, dem Getränke Wolf. Und wir haben heute einen ganz speziellen Gast. Ist nicht mein Chef, sondern den Christian Wolf von Brauwolf aus Dortmund. Und wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger über Meininger Tasting damals kennengelernt.
Ja, genau.
Und folgen uns, glaube ich, gegenseitig auf Instagram und gucken immer, also ich gucke zumindest immer sehr gespannt, was du so treibst und bin immer voll begeistert. Und das Schöne ist, wir haben schon lange keine Bierstil-Folge mehr gemacht. Und deswegen haben wir jetzt einen richtigen Experten dabei, nämlich Dortmund steht für...
Das schöne, leckere Export.
Das schöne, leckere Export. Und deswegen haben wir sogar dein eigenes Bier dabei. Da erzählen wir gleich noch was drüber. Und werden das verkosten und auch so die Folge so ein bisschen unter dem Stern des Exports laufen lassen. Mit der ganzen Historie dazu und so weiter. Und da können wir uns eigentlich jetzt mal schön zurücklehnen. Und können uns das Ganze auch erzählen lassen. Lieber Christian, gerne ganz kurz vorstellen. Und auch so, wie bist du zum Bier gekommen? Was treibst du im Moment, damit die Leute da draußen auch wissen, was du für eine Granate bist.
Ja, gerne. Ja, erstmal auch von mir. Schön Hallo in die Runde. Danke, dass ich mit euch hier ein bisschen quatschen kann. Ja, ich habe klassisch vor x Jahren mal angefangen, Brauer und Melzer zu lernen. Habe dann in Dortmund in einer relativ großen Brauerei gearbeitet. Habe dann nach der Ausbildung mich weitergebildet als Meister. Dann kam der Zusammenschluss zwischen den beiden großen Braugruppen in Dortmund. Dann bin ich rüber zu anderen gewechselt. Hab dann zum Schluss im Labor Mikrobiologie betreut, also Hefemanagement und all das, was in der großen Brauerei gemacht wird. Angefangen habe ich im Filterkeller und dann immer weiter und irgendwann ins Labor. Hab dann parallel ja die Liebe zum Bier intensiviert, tatsächlich durch den ein oder anderen Amerika-Aufenthalt, um einfach auch ganz andere, auch am Anfang alles fürchterlich und schrecklich gefunden. Ich kann mich immer noch eine Sache erinnern. Mein Kollege ist damals ausgewandert, mittlerweile auch schon mehr als 20 Jahre da drüben. Und er sagt, ey Christian, ich habe die perfekte Bar für dich gefunden. Ich sage, ja gut. Er sagt, ey, gibt es so viele Sorten Bier aus der Flasche, aus der Dose und unendlich viele Zapfhähne. Aber da gehen wir hin, wenn du da bist. Ja, so war es dann auch. War mit ein paar Kollegen da drüben. Und ich selbst war geflasht, wusste gar nicht mehr, was da überhaupt alles steht. Da war nämlich IPA, Pale Ale oder so, ne, überhaupt gar nicht bekannt. Und wir haben Biere bestellt und haben gesagt, ey, wir machen das einfach, Augen zu, Finger irgendwo drauf. Die ersten Biere waren alle toll und dann kam Chocolate Stout. Und ein Chocolate, ja, von Rogue werde ich nie vergessen. Die große Flasche, teuerste Bier, was wir ausgewählt haben. Und jeder nimmt einen Schluck und alle gesagt, boah, Alter, lass sein. So, und da war irgendwo tatsächlich in mir gekitzelt, ey, jetzt musst du doch noch mal ein bisschen mehr erfahren über die ganzen Sachen. Ja, und dann kam die Geschichte mit Meininger. wo wir uns dann auch kennengelernt haben und über viele andere Geschichten. Craft Beer, erste so Bewegung in Deutschland, ersten Craft Beer Festivals überall, wo ich dann halt tatsächlich irgendwie überall irgendwo unterwegs war und 1000 Leute kennengelernt habe. Dann mit den Jungs vom Naiv und der Craft in Frankfurt, dann die Craft in Essen selbst veranstaltet und mit den Jungs zusammen. Ja, und so kam halt immer mehr. Ich habe angefangen, Verkostungen, Braukurse, alles drum zu machen. Dann habe ich mein Biersommelier noch hinterher gemacht. Ja, und jetzt tatsächlich kommen wir gleich noch zu einem Bier, was ein längeres Projekt in Dortmund war. Ein paar Kollegen gestemmt und dann geht es um das schöne Export und das Export mal auf, ein, ja, auf eine neue Variante, frische Variante zu bringen. Wir, ja, wir müssen uns ja nicht verstecken mit all unseren Bierstilen in Deutschland. Das Export steht klassisch dafür, etwas intensiver im Alkoholgehalt zu sein, ein bisschen malziger, ein bisschen süßer. Dementsprechend einfach mehr Körper auch zu haben. Und das war das klassische Arbeiterbier. Ne, das war so diese klassische Geschichte. 7 Bier sind eine Mahlzeit. Das war wirklich, wirklich so. Die Leute kommen von Untertage oder aus dem Stahlwerk in die Kneipe, Lohntönte und gleich wird leer getrunken. Die haben sich halt so die Energie geholt für den nächsten Tag. Ja, und der Ansatz war halt einfach so sagen, okay, wir wollen ein bisschen Pep. Wir haben ein bisschen mit Aromahopfensorten gearbeitet, um einfach mal das ganz andere hinzubekommen. Aber da kommen wir gleich zu. Ihr sollt ja auch daran genießen. Ja, das so kurz zu mir.
Mega, mega. Ja, das ist ja immer ganz schön. Du sagst das ja schon so, Export ist ja so das Arbeiterbier. Ne? Und ist ja auch total belegt. Also du kriegst ja in der Regel fast nur immer eine 0,5er Pullen, ne? NRW-Gebinde. Und ich weiß nicht genau, das wäre aber mal für mich interessant, diese Geschichte, dass die Leute damals halt unter Tage gearbeitet haben und dann irgendwann vielleicht auch krank geworden sind und dann in Kur irgendwie ins Sauerland gefahren sind. Ist das wirklich so gewesen oder ist das wieder so eine Legende, die man sich da erzählt im Sommelier-Bereich?
Nee, grundsätzlich ist das tatsächlich so. Ne? Also heute, wenn heute einer Export sagt, ja, die eine kennt es vielleicht noch aus Dortmund, der eine kennt es aus München oder aus dem Südenraum, aber Pilz ist eigentlich so der Bierstil überall. So, Pilz war aber ewig lang, ich sag mal, bis zu den heiligen Grenzen ans Ruhrgebiet ran oder ans Herzen von Westfalen. Das heißt, Sauer- und Siegerland, die großen Brauereien haben angefangen, irgendwie auch Pilz zu brauen. Und Dortmund hat halt, wie das ganze Ruhrgebiet, im Endeffekt immer eher den Exporttyp gehabt. Ursprünglich als Dortmunder Lager mal 1843 zum ersten Mal eingebraut, aus der Idee her, weil der Braumeister damals in Wien und in München war, Wiener Lager kennengelernt hat, Münchner Hell, und aus den beiden quasi eine Mischung gemacht, haben sie es Dortmunder genannt. Und daraus ist dann später, ja, weil Dortmund als Bierstadt auch oder als Handelsstadt immer schon gute Wege hatte. Wir haben einen Hafen, wir haben eine gute Eisenbahnanbindung, eine gute oder eine Autobahn heute, ne?
Aber früher. Fußballmannschaft, ne?
es geht so. Aber wir haben halt gute Anbindungen gehabt und haben auch relativ früh angefangen, das Bier halt auch in die Welt zu tragen, ne? Also ich glaube 1900 oder irgendwo um den Dreh zumindest wurde auch schon die Weltausstellung in Paris mit Dortmunder Bier gesponsert und in Paris gab es mal über 300 Dortmunder Aktienbrauereikneipen. Das war immer schon das Thema und deswegen hieß es dann hinter Export, weil der Dortmunder Stil halt so. Und diese Geschichte zurückzukommen, was du gerade sagst, ist tatsächlich so, der klassische Dortmunder Arbeiter kannte nur das Export, weil Dortmund auch nichts anderes großartig gebraut hat, bis zu Anfang der 70er. Ne? Und ja, und tatsächlich die ersten Krankenkassen, die ersten Kuren gingen ins nahe Umland, ins Sauerland und Siegerland und dann wurde auf einmal Bier kennengelernt, Pilz, das war was Schönes, Feines, besonders dargestellt. Nicht mehr diese klobigen Gläser, sondern eine schöne Tulpe oder eine, ne? Und dann kamen die Leute zurück und dann dachten die alle, das ist was Besonderes. Ne? Die Arbeiter können auch auf einmal fein was trinken. Und dann begann so der Untergang tatsächlich der Dortmunder Bierkultur auch. Also von mal 6 Brauereien, die wirklich eine Menge an Bier produziert haben, Zusammenkäufe irgendwas. Und da Stahl und, ja, und Kohle ist mittlerweile auch nicht mehr allzu groß vertrieben oder vorhanden. Und ja, und dann tatsächlich ging es dann daran, dass die ersten Pilzing oder die Arbeiter zurückkommen und sagten, nee, das Arbeiterbier, ja, ist alles schön, aber das wollen wir nicht mehr. Wir sind ja doch was Besseres und wir wollen lieber Pilz trinken. Im Nachhinein tatsächlich jetzt, x Jahre später, dreht sich das Ganze wieder so ein bisschen, weil in Dortmund gibt es ja viele kleine Projekte. Eine Brauerei, die mittlerweile auch als im 16. oder 17. Jahr wieder ist, die alte Markenrechte aufgekauft haben, die frei waren und wiederbelebt haben. Auch die, im Endeffekt fängt jedes Dortmunder Projekt gerade wieder mit Export an, um es halt auch wieder, weil es einfach der Identifikationsfaktor halt ist, oder der Bierstil der Stadt. Und und jetzt kommt so gerade diese Renaissance wieder so ein bisschen und der, auch das, was wir jetzt gleich trinken, ist halt die Renaissance, auch das mal auf die neue Zeit weiterzudenken. Und das Export braucht sich nirgendwo zu verstecken. Wer international unterwegs ist, selbst für uns, ein Stück um die Ecke in Holland, gibt es genug Biere, wo drauf steht Dortmund Style, Dortmund Lager. In Amerika feiern sie das auch alle. German Export Style oder Dortmund Style steht irgendwie drauf. Ja. Die Amis selber wissen gar nicht, wo Dortmund liegt. Da musst du immer sagen, near to Cologne, dann weiß jeder Bescheid. Aber trotzdem, das Bier an sich muss sich null verstecken, hat so viel Charakter, Geschmack. Gerade diejenigen, die nicht das hopfenintensive, kräftige, bittere mögen, sind da super gut abgefangen. Wir wissen alle, wir haben die letzten Tage oder auch heute schon genug Helles hier getrunken. Feiert gerade jeder, weil es halt schön, clean, smooth, gut balanciert ist. Und weil's das Export ist nicht weit so weit weg, ne? Weil es unheimlich gut läuft, genau.
Celine, ja. Wann hast du denn das letzte Mal ein Export getrunken?
Boah, das ist wirklich schon ewig her, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wir haben es ja im Podcast noch nicht zusammen getrunken. Bei uns ist ja wirklich das Ding, haben wir eben schon so ein bisschen, ist ja schon durchgeklungen, es ist ja so ein bisschen angestaubt irgendwo auf eine Art. Also es wird im Saarland echt super wenig getrunken. Und ich höre halt immer so meinen Vater und meinen Stiefvater dann so davon erzählen, ne, dass sie früher immer so das erste Bier, was sie getrunken haben, war halt ein Export. Aber dass ich eins getrunken habe, das ist bestimmt schon über ein Jahr her, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber von daher würde ich auch sagen, wird es vielleicht einfach Zeit, dass wir mal die Dose aufmachen.
So ist es. Definitiv.
Das wäre eine gute Idee.
Cool.
Dann. Kurz vorweg, genau, du hast gerade gesagt, Dose, ne? Auch das ist halt ein Punkt. Marvin hat gerade gesagt, ich kenne das klassisch in der Flasche, NRW-Style, wie auch immer. Wir lassen dieses Bier, oder das ist halt ein Projekt, auch das ist eine wiederbelebte alte Brauerei. Das heißt, auch die Borussia Brauerei gab es schon vor dem Fußballverein, und der Fußballverein hat tatsächlich namenstechnisch, bezieht sich auf diese Brauerei, weil einer der Vater von drei Mitgründern tatsächlich da gearbeitet hat und in der Kneipe, in dem Saal, wo sie zusammengesessen haben, damals im Dezember 1909 und den Namen gesucht haben für den Verein, hing halt noch ein altes Werbeschild oder ein altes Plakat. Und Borussia ist halt übersetzt auch für Preußen, also das, was gerne die Bayern immer über die ganzen Nordländer sagen, ne? Dass sie halt einfach die Preußen sind. Und über die ganze Geschichte ist tatsächlich gekommen. Die Brauerei gab es von 1885 bis 1901, also 8 Jahre bevor der Verein damals gegründet worden ist. Und ein Kollege von mir ist halt absoluter Fußballfanatiker von Borussia Dortmund, hat vor ein paar Jahren durch Zufall, oder nicht durch Zufall, hat die Entstehungsgeschichte verfilmt. Und in der Recherche und bei dem ganzen Hinterhinter im Schnitt ist halt nochmal aufgefallen, dass ja immer dieses Thema Borussia Brauerei ein zentraler Punkt ist. Und hat dann irgendwann gesagt, ey, wir müssen jetzt mal checken, wer denn da die Rechte für hat. Nicht, dass wir hinterher da, ja, und dann hat er gemerkt, die Geschichte ist frei und hat sofort zugeschlagen. Dann irgendwann kam er auf mich zu und sagte, ey Christian, du bist hier der Biermann in Dortmund, wir müssen uns mal unterhalten. Und dann haben wir ewig lang diskutiert, hin und her. Er hat selber Erfahrungen im Teilbier gemacht. Ich hatte immer schon eine Idee, wo es hingehen könnte. Und jetzt hat es tatsächlich vor 1,5 Jahren dann mal geklappt, dass wir unser erstes Produkt rausgebracht haben. Das ist es jetzt hier. Unser Borsigplatz-Style Export, naturtrüb, mit einer ordentlichen Portion Aromahopfen, 6 verschiedene Sorten, in Kooperation zusammen oder gebraut von den Jungs von Brewdog in Berlin, weil die halt einfach Hopfen speziell oder Hopfen-typisch dafür halt einfach Sinn, wissen, was sie aus Hopfen rausholen könnten. Und lasst es euch munden.
Ja. Vielleicht, wir machen ja immer so ein bisschen Bierbeschreibung auch. Ne? Mhm. Also ich finde vom Grundsatz her, die Farbe ist sehr gut getroffen. Also klassisch Export. Ne?
Schön dunkelgold. Ne?
Ja. Genau, schönes, ja, so dunkelgold, goldgelb. Ne? In der Reihenfolge schauen wir eigentlich ganz schön, als wir ihn eingeschenkt haben. Jetzt haben wir natürlich wieder braunige Gläser, fällt er relativ schnell zusammen.
Schaum ist auch nur ein deutsches.
Ja, genau, ist ja immer unser deutsches Qualitätsmerkmal. Ich habe tatsächlich letztens gezapft, 4,5 Stunden lang. Und dann war mein, das ist der Lebensgefährte von meiner Mama, und der hat immer gesagt, zapf doch mal ein bisschen mehr Schaum drauf. Und ich so, ey du, das hat schon gut ausgesehen, also wirklich gut ausgesehen. Und da waren 150 Leute im Laden, der Laden hat gebrummt. Ne? Und wenn du da noch über deine Pilzkrawatte und noch Schaumkrone bis an die Decke drauf zapfst. Ne?
Bier muss laufen. Und
so, so, aber zum Geruch.
Was auch ist, ne, es ist nicht filtriert, es ist nur separiert tatsächlich oder über Sedimentation klassisch über den Lagerweg, plus halt zusätzlich separiert, das heißt geschleudert, Trubstoffe raus und wir haben halt eine leichte Trübung drin, die aber auch so gewollt ist, um einfach auch mehr Geschmack zu halten, nicht wärmebehandelt oder irgendwas, also auch das ist ganz wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen den klassischen Geschmack möglichst intensiv halten. Ja, und die nächste Geschichte, ja, geruchlich. Ich glaube, ohne zu wissen, was wir trinken, wäre niemand auf den Export gekommen.
So ist es, ja.
Und genau das war auch der Ansatz, zu sagen, ne, wir wollen den klassischen Malzkörper erhalten. Wir wollen in der Bittere nicht höher schießen, als das Export halt ist. Aber wir wollen mit Aromahopfen arbeiten, um einfach mal eine neue Seele reinzubringen. Hier, beste Beispiel, Hoppy Hell, haben wir heute auch schon getrunken. Ist genau das Gleiche, auch da das Helle einfach mal in den... Ja, ich vermeide immer gerne den Begriff Craft rüberzubringen, aber einfach es moderner, intensiver zu machen. Ne? Und genau das ist hier auch ein Ansatz.
So, zum Wohl.
Prost. Prost. Am besten hätte ich natürlich jetzt noch Stößling-Gläser klassisch mitgebracht, ne? Zu dem Dortmunder Geschichte, aber...
Ist das geil.
Hätte ich beim nächsten Mal.
Also ich bin ein bisschen erschrocken vorhin, als ich auf die Dose geguckt habe, weil ich halt die 6 verschiedenen Hopfensorten gesehen habe. Ja. Ich bin da immer so ein bisschen allergisch dagegen, weil du ja oft das Thema hast, dass die Hopfensorten sich ja nicht so geil ergänzen und Hauptsache viel und mächtig und so weiter. Aber was ist das für ein sensationell smoother, schlanker Antrunk und auch Nachtrunk? Und das ist ja das Entscheidende. Also du hast, wie du sagst, den geilen Malzkörper, so dieses süßliche, aber auch fruchtige über den Hopfen dann letztendlich. Und wenn du dann runterschluckst, hast du ja so ein bisschen Angst.
Dass es kratzt.
Dass es kratzt und dass es adstringiert, aber tut es überhaupt nicht irgendwie. Ja. Ne? Also das ist ja richtiges Laufen.
Und das ist ja genau der Punkt gewesen, warum wir, oder wir haben mit X Brauereien gesprochen, über 1000 Ideen und irgendwas. Und irgendwann kam halt dieser Funke über BrewDog. Und da war es halt mega einfach, mit dem damaligen Braumeister zusammenzusitzen und zu sagen, pass auf, die Vorstellung. Und er sagt, ja, alles klar, hört sich super an. Ich habe auch schon eine Idee. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, pass auf, lass uns einfach mal abstimmen, welche fruchtige Richtung es geht. Und dann basteln wir. Und dann, wir nehmen halt 3 Sorten während dem klassischen, ne, Kochung, Whirlpool. Und 3 Sorten für die Kalthopfung. Und die ergänzen sich halt wirklich perfekt. Und ich weiß noch ganz genau, als der erste Sud im Tank war und wir hingefahren sind und keiner wusste, das ist ja auch so, ne, so wie wenn das erste Mal zu Hause kochst und weiß nicht, was bei rumkommt. Und dann stehen da alle 6 Leute, standen unter dem Tank, Zwickel auf, rein. Und ich habe als letzter getrunken, weil ich erstmal alle anderen gucken wollte. Und dann hieß es nur, Und ich dachte schon so, oh, was ist jetzt los? Und dann... das ist aber lecker. Und ich sage, ja, das ist ja schon mal der Hauptpunkt. Und so sollte es ja auch sein. Und es sollte auch überraschen. Ne? Und auch heute noch immer, die Leute sagen so, oh, ja, ist was anderes. Aber ich sage, ja. Und ich sage, gib ihm bitte 2-3 Schlücke. Dann, oder gib ihm auch 2-3 Gläser. Wenn du dann sagst, ey, das ist mir too much, das ist nicht mein Bier oder das geht nicht mir, nicht persönlich in die Bierrichtung, dann alles gut. Aber ich sage, erinnere dich dran, auch wenn du zu Hause mal mit irgendwie Gewürz irgendwas rumhampelst, auch da kann mal was zu intensiv sein für dich, aber am Ende geht es um Geschmack. So, persönlicher Geschmack ist eh nicht beeinflussbar oder doch, wird abgelenkt über 1000 Faktoren, aber am Ende des Tages geht es darum, schmeckt es mir oder schmeckt es mir nicht, und das ist die allerwichtigste Geschichte. Und wenn einer sagt, ey, schmeckt mir nicht, alles gut, dann brauche ich auch nicht schönreden, dann kann ich nur sagen, ja okay, du hast halt einen anderen Geschmack, alles gut. Und Marvin schmeckt es, er schüttelt nochmal nach. Perfekt.
Ich muss ja nicht mehr fahren heute.
Genau, und das ist halt genau der Ansatz halt gewesen. Ne? Wir wollten was, genau wie du gesagt hast, wir wollten was Smoothes, was Cleanes haben, was nicht, ich sag mal so schön, Trinkwiderstand hat.
Ja.
Ne? Und der Trinkwiderstand, die Nadel darf nicht ausschlagen. Die Nadel muss da bleiben. Die muss tief bleiben und du musst auch hinter Bock haben, nicht wie viele andere Biere, wo du nach einem Bier schachmatt bist. Und dann ist Feierabend und du kannst keins mehr nachladen. Und hier geht es genau darum, du musst da auch einen Abend von trinken können. Und also, das war der Ansatz.
Was mich da sehr begeistert hat, ist tatsächlich, dass du es geschafft hast, diese Hopfenaromatik halt ins Bier zu bringen. Also ins Aroma, ins Geruchsprofil. Und wenn du es tatsächlich trinkst, ist es echt richtig geil geworden. Und es erinnert mich so ein bisschen daran, ich glaube, so dieses Hophaus 13 aus Irland, das waren ja schon so die ersten, die so ein kaltgehopftes, ich weiß gar nicht, ob es kaltgehopft Lager ist, gemacht. Aber ein kaltgehopftes Lager gemacht haben, was auch diese Trinkbarkeit hatte. Und ich finde aber hier, den besonderen Touch bringt halt die Würzigkeit mit sich, ne? Also vom Export.
Ja, hier, genau, hier bringt der Malzkörper bringt halt viel mehr. Ne? Also das Hopplager finde ich auch Bombe, aber das hat halt kräftigere, bittere Noten, die kommen halt mehr durch, weil du einfach vom Malzkörper viel mehr Trockenheit hast. Und das war genau der Ansatz hier halt nicht. Wir wollten halt wirklich schön die Süße des klassischen Exports halt auch mitnehmen. Deswegen halt auch 5,8% Alkohol ist schon und eine ordentliche hohe Stammwürze. Weil ich mag nichts oder ich finde nichts schlimmer, als wenn du ein klassisches Export versaust und einfach die Stammwürze so weit runterziehst, dass es einfach nur noch irgendwo... Ja, ich sage immer, charakterlos wird. Ne? So, und Stammwürze an sich ist einfach, oder der Malzkörper ist die Seele des Bieres. Und wenn du den wegnimmst, beim Pilz natürlich nicht, da ist es was ganz anderes, da geht es ja nicht darum. Aber selbst beim Export geht es genau darum, und genau beim Hellen auch, da musst du den Malzcharakter haben. Und hier passt er halt super gut zu dem Hopfen und balanciert das halt schön aus.
Ja, jetzt hast du so lange keinen Export getrunken, Celine. Ne?
Jetzt sind wir gespannt.
Und jetzt auch noch so eins. Was sagst du?
Ja, es ist geil, wie du gesagt hast. Wir sagen ja auch mal, dass die Drinkability und so mit am wichtigsten eigentlich ist. Und ich finde es geil. Du hast ja auch eben gesagt, es läuft einfach. Und das ist halt so. Es ist halt ultra gut trinkbar. Und ich habe eben auch, als ich auch die Hopfensorten gelesen habe, war ich auch so ein bisschen, uff, okay, krass. Und dann beim Riechen auch noch, weil jetzt so beim Trinken ist es geil. Es geht runter wie Öl so, ne? Und ich meine, du hast ja nach, also wir haben uns jetzt alle noch einen Schluck mit ins Glas getan und es ist einfach richtig geil.
Wie also, seid ihr aufgestellt? Also hängst du da mit drin in der Brauereigeschichte oder machst du ein bisschen Vertrieb? Oder?
Ich bin Freelancer tatsächlich, also Beratungsfunktion. Bei Events, ich organisiere die Events im Endeffekt, lass mir irgendwelchen Quatsch wieder einfallen, um mal Anlass darzustellen halt auch. Ne? Und wir haben einen Hauptgeschäftsführer, das ist der einzige Festangestellte, dann der Kopf da drüber. Und das Ganze, ja, ist ein relativ schwieriges Konstrukt, weil es eine besondere Geschichte dahinter noch steht. Das wird eine Stiftungsgesellschaft, sodass die Marke und auch das Rezept nie wieder irgendwo anders hinkommen, sondern das wird demnächst alles hoffentlich in die Wege geleitet oder alles läuft alles. Muss halt nur weil es relativ einzigartig ist, ist halt die ganze gerade Struktur halt ein bisschen schwierig. Ja, und ansonsten, ich wollte aber auch nie, beziehungsweise das ist auch mein Ansatz, ich wollte eigentlich nicht irgendwo wieder fest sein, weil ich einfach, ja, mich mal hier was machen möchte, da was machen möchte, einfach meine kreative Ader auch weiter haben möchte. Ob das ewig so bleibt, weiß ich nicht, aber zumindest ist das so gerade der Luxus, den ich mir nehme, um halt einfach relativ frei zu arbeiten zu können. Und ja, so ist aktuell da das Stand.
Ja, mega, du bist dann einer der wenigen eigentlich, der, also ich vergleiche immer mein Biersommelier-Dasein, so Tastings samstags oder freitags oder so mit diesem Alleinunterhalter, der auf der Hochzeit Musik macht, ne? Entweder als DJ oder jetzt so, und je nachdem, wie gut du halt bist, desto besser wirst du dann vielleicht auch bezahlt, aber du bist dann einer der wenigen auch, der in dem Bierbereich auch so sein Lohn und Brot irgendwie sich verdient. Ne?
Ja, aktuell tatsächlich so. Also seit einem guten Jahr oder Dreivierteljahr, obwohl ich thematechnisch immer noch, also letztes Jahr hatte ich noch so eine Projektanstellung, wo es aber auch immer um das Thema geht. Aber aktuell ist es tatsächlich so, das heißt, die Freelance-Geschichten plus meine Verkostung oder Beratung oder was auch immer oder so eine Tätigkeit ist halt die Geschichte, ja.
Jetzt hören ja relativ viele Hobbybrauer auch bei unserem Podcast zu, haben wir so in den letzten Wochen auch erfahren, wir haben auch so eine Live-Podcast-Folge gemacht Und da waren auch zwei, drei dabei, die tatsächlich auch zu Hause brauen und dann auch sagen, hier, nimm mal eine Flasche Bier mit und probier die mal und so. Was ist so dein Eindruck von der Homebrew jetzt? Du warst ja gestern auch Jurymitglied.
Ja.
So Weizen IPA war der Bierstil. Was ist so dein Fazit?
Also ich war auch kurz vorweg, ich war im letzten Jahr auch schon hier und im letzten Jahr zum ersten Mal hier mit verkosten durften und die ganze Sache begleiten können. Ich muss halt ehrlich sagen, der Bierstil dieses Jahr war schwieriger für mich als Jurymitglied dann auch oder überhaupt zu einzunorden. Ein dunkles, hopfiges letztes Jahr war auch nicht so klar, aber dieses Jahr Weizen IPA haben wir gestern auch in der Verkostung gehabt, dass halt einfach, ja, das ist halt eine mega Interpretationssache, ne? Also dunkles ist ein Bierstil, den kannst du relativ schnell und einfach deklarieren. Und Hoppy, ja, nimmst du halt Hopfen. Weizen-IPA ist halt so zweierlei Sachen. Du kannst einen Weizen nehmen, dann hast du wieder die klassischen Aromatiken. Du nimmst ein IPA dazu, misch eventuell vielleicht beides einfach zusammen. Du kannst aber auch sagen, ey, Weizen-IPA, das heißt, ich muss ein bisschen Weizen drin haben. Geh mir in die IPA richtig, bin hell, bin dunkel, bin trüb, bin hell, ach, alles Mögliche. Grundsätzlich finde ich es mega, solche Geschichten an den Mann zu bringen oder überhaupt zu organisieren. Das Geile ist immer hier, hier laufen alle Leute mit dem Grinsen rum. Du siehst hier keinen, der schlecht gelaunt ist. Alle haben Bock auf ein Thema und das Thema spielt sich das ganze Wochenende. Das Wetter ist Bombe, die Location ist gut, die Orga ist top. Gibt es eigentlich nichts auszusetzen tatsächlich. Und vor allem das Schönste ist, es genug Bier da. Ne? Das ist halt noch richtig
das
geil.
Das geht hier nie aus.
Und wir hatten gestern tatsächlich auch qualitativ wirklich wenig Ausreißer. Wir haben kein Bier, also an unserem Tisch oder an unserer Gruppe, kein Bier irgendwie weggeschoben und gesagt, ey, das geht gar nicht. Auch da merkt man schon, auch heute in den Gesprächen, ich durfte heute die Show brauen oder es läuft noch. Danke nochmal an David, dass er gerade weiter oben macht. Aber die grundsätzliche Geschichte ist, du merkst die Qualität und die Fragen, die sind halt so intensiv, die Leute beschäftigen sich so da intensiv mit. Da merkst du auch, dass die so engagiert sind. Die, ich sag mal, die altbekannten Leute der Szene sind alle irgendwie hier. Die tauschen sich alle untereinander aus. Und genau wie Bein gerade gesagt haben, ich glaube, die Leute sind so wissbegierig in dem Thema, dass wirklich manchmal auch die Experten einfach komplett schachmatt sind, weil die einfach viel tiefer noch in das Thema reingehen und wir uns ja, in der Brauerei oftmals auch mit einzelnen Basissteinen gar nicht befassen und wo die auf einmal anfangen, sich Gedanken drüber zu machen, weil sie irgendwo was gelesen haben, weil das auf einmal Thema im Hobbybrauerforum oder sonst wo ist, wo du selber denkst, so Alter, ey,
was ist mit dem, ne?
Da, geil, muss ich, ne? Da muss ich erstmal nachgucken und überhaupt mal checken, was wollen die eigentlich?
Ja.
Und das ist eigentlich ganz geil und du liest, wie gesagt, ne, es ist einfach ein mega geiles Happening. Definitiv.
Du hast ja vorhin erzählt, dass so deine Faszination mit dem Thema Craft Beer, Bier allgemein losging mit einer Amerika-Reise.
Mhm.
Und ich muss da manchmal erzählen hier von meinem Roadtrip, ein paar Jahre her. Ich glaube, Celine hat das jetzt schon tausendmal gehört. Die denkt sich schon, oh, nee, jetzt fängt der wieder an. Ja, ja, ich war mal in den USA.
Ja, ja.
Und da habe ich im Arts District in Los Angeles die Brauereien dort besichtigt und dann werde ich mich, mein Leben werde ich das nicht vergessen, da habe ich mich mit einem unterhalten, so ein Brauer, so pink, eine lange Socken an, so ein Bart, ne, ausgeflippt irgendwie ausgesehen. Und der hat mir dann erzählt, dass eigentlich sein größter Traum ist, in Deutschland eine Brauer- und Melzer-Ausbildung zu machen. Und
ja,
er hat dann auch so was Schönes gesagt, wie er sieht halt, dass er kein Brauer ist, ne, in dem Sinne, sondern dass sie so Brewing Artists sind, ne, also Braukünstler. Und das ist auch das, was so die anderen Gespräche mit Michael und so jetzt auch gezeigt haben, dass die letztendlich auch sehr viel als Großbrauerei von den Kleinen mitnehmen können, weil irgendeiner ist immer dabei, der irgendeine geile Idee hatte, um zu sagen, du, ich mache jetzt mal Chili ins Bier oder Kakaonips oder Laktose oder was, schieß mich tot. Und du dann denkst so, ey, das war ja mega.
Ja, ich sag dir ganz einfach, das einzige Faktor ist, die Leute haben einfach Zeit. Ne, also alle Hobbybrauer, die jetzt heute hier sind, die beschäftigen sich so intensiv mit dieser Geschichte, die machen sich so herbe Gedanken und versuchen auch was Neues zu machen und beschäftigen sich dann so intensiv, wo der normale Brauer, die normale Brauerei gar keine Zeit für hat, sich so intensiv mit irgendwas zu machen. Die müsste sich ja eine ganze Entwicklungsabteilung dahinsetzen, die eigentlich nichts anderes machen, als genau diese Sachen durchzugehen. Das kostet ohne Ende, da hat gar keiner Zeit für. Und das ist halt auch so ein Ding, positiver Faktor. Dieses Know-how, die Ideen bringen die Leute halt hier rüber. Ne? Ich war, wie gesagt, habe ich ja vorhin gesagt, ich war auch oft genug jetzt in den Staaten, habe genug Bereiche gesehen, habe genug Sachen gesehen, habe ja Entwicklung auch in bestimmten Zonen gesehen über Jahre tatsächlich, wie aus einer kleinen Hinterhofschmiede auf einmal ein Riesending geworden ist, was die Leute alle abfeiern. Die sind halt einfach auch viel befreiter. Und dieses klassische Thema, amerikanisches Bier ist Schrott, ja. Es gibt Biere, die kannst du alle trinken, die haben aber keinen Charakter oder wenig Charakter, die sind aber alle sauber und clean. Aber dahinter gibt es auch so viele andere Sachen. Es gibt den einen oder anderen, der ist damit zufrieden und der andere oder andere, wie wir, die gucken ein bisschen tiefer in das Thema. Und eins kann ich sagen, auch da gibt es abgefahrene Geschichten, wo ich selber nie drauf kommen würde, beziehungsweise auch hier über viele Podcasts kriege ich Sachen mit, wo ich auch noch nie was von gehört habe, mich nie mit beschäftigt habe. Und das ist halt das genau das Spannende. Wir können halt von den Leuten so viel mitnehmen und können es dann versuchen zu transferieren und dann weiterzubringen. Das ist ja genau die Idee und auch von solchen Wettbewerben oder solchen Sachen. Ey, es gibt so viele geile Leute, warum lass uns doch auch das Know-how mitnehmen und dann mit der klassischen Ausbildung oder dem klassischen Wissensstand dann halt auch auf eine Großanlage zu bringen. Und dann, das ist ja dann die Feinheit wieder. Das schafft der Kleine nicht. Der Kleine kriegt es dann nicht hin, das umzusetzen von 20 Liter auf eine Großanlage. Das ist, wissen wir alle, das Schwierigste eigentlich. Und dafür kommen dann wieder die Experten in der kleineren oder größeren Brauerei, die genau dann checken, okay, wir setzen das um. Es gibt ja nicht nur einen Hobbybrauer-Wettbewerb, sondern mehrere. Und auch da überall ist der gleiche Faktor. Es geht immer darum, ja, einfach neue Ideen auch zu sammeln. Ne? Und das ist halt das Schöne hier. Ich habe heute leider es noch nicht geschafft, viel zu probieren. Aber schwamm drüber, auch egal. Aber es gibt auch genug andere geile Biere. Und am Ende des Abends freust dich trotzdem wieder auf ein schönes Helles, weil es einfach dich mal wieder runterholt und nordet. Ne? Und das ist ja genau wie hier auch. Du kommst einfach mal wieder zur Ruhe, trinkst schön entspanntes Bier und musst dir keine großen Gedanken machen. Das ist eigentlich das Schönste.
Ja, ich würde sagen, das hast du eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Haben wir beide nichts hinzuzufügen, ne?
Ich hätte aber trotzdem noch was. Ich habe eine Idee gehabt.
Oh weh.
Jetzt, Dortmund ist ja tatsächlich jetzt nicht so das oder die Stadt, wo du jetzt sagen willst, komm, ich fahre jetzt mal da in Urlaub.
Marvin, komm vorbei, wir machen Wochenende und du willst immer
deswegen,
wieder nach Dortmund kommen.
Deswegen sage ich ja. Und was ja ganz interessant ist, ist immer, wenn man so einen kleinen, so zwei, drei Reiseziele hat, wenn ich jetzt sagen würde, ich will nach Dortmund fahren. Wenn jetzt Leute da draußen zuhören und sagen, hey, Export schmeckt mir ganz gut und ich will mal richtiges Original Dortmunder Export probieren, was oder wo muss ich hin?
Google, Brauwolf und ich helfe euch.
Also du machst Dortmunder Brautouren?
Nee, ich mache keine Brautouren, aber ich gebe gerne immer Informationen, wo es hingeht. Wir haben in Dortmund einen Zusammenschluss gemacht im letzten Jahr. Das nennt sich Prost Dortmund, wo wir die ganzen kreativen Köpfe quasi mal eine Einheit zusammengesetzt haben. Und wir haben einen eigenen Kalender auf unserer Internetseite über Google halt auf, wo immer was drinsteht, wo was los ist. Und wenn irgendeiner nach Dortmund möchte und irgendwelche Informationen haben möchte, nehmt mit uns Kontakt auf und wir helfen euch allen.
Also Instagram, Website, Brauwolf. Und Prost Dortmund. Sehr schön. Also das Einzige, was ich sagen muss bei Borussia, Borsigplatz, da habe ich ja damals leider mit Verdruss die Feier mit ansehen müssen. Wann war das? 2012, ne? Oder 2011?
Ja, wir haben schon einige Feiern gehabt, aber ja. Die letzte ist ein bisschen her. Ja,
die letzte ist schon ein bisschen her. Habt euch natürlich schon dann so ein bisschen auf das Thema Borussia Dortmund auch, ne? Als, was natürlich auch
ganz
geil
klar.
Ist, weil die Strahlkraft natürlich in Dortmund und auch außerhalb recht groß ist.
Der Vorteil ist tatsächlich ja auch bei der Geschichte gewesen, wir waren vorher da, ne? Und Borussia Dortmund kommt über die Geschichte so und das natürlich wäre fatal, das nicht zu nutzen. Dafür haben wir leider nicht genug Geld auf der hohen Kante, um die Sponsorensummen aufzubringen, aber wir sagen nicht nein, wenn die auf uns zukommen.
Das wäre aber was.
Klingt jetzt mal ganz vielversprechend.
Definitiv, ja. Aber das ist halt auch so ein Punkt, ne? kann ich auch wieder nur von anderen Ländern sprechen. Da ist die Vielfalt auch in den Stadien oder so viel größer. Dafür ist Deutschland einfach noch, wie soll ich sagen, Tunnelblick eingenordet, normalständig. Was auf der einen Seite ja auch überhaupt nicht schlimm ist, aber wir reden ja immer über Biervielfalt, über Horizonterweiterung und irgendwas. Und da schränken wir uns halt überall ein. Ne? Und das ist halt, das System in Deutschland zum Thema Bier ist halt noch ein ganz anderes als uns irgendwo.
Das ist ja auch das, wenn du jetzt nochmal auf die USA zurückkommst, dieses Thema Finanzierung von Brauereien und Getränkehändlern noch irgendwie mit im Boot oder die Brauerei bestimmt, wer Getränkehändler ist und so, das ist ja gar nicht erlaubt dort. Ne?
Also ja, aber das heißt, ich weiß nicht, ob das nicht erlaubt ist oder nicht, aber da gibt es zumindest, du bist ja viel freier. Ne? Auch da ist es ja so, dass die großen Brauereien mittlerweile kleine Crafties aufgekauft haben, um ihr Portfolio zu erweitern, um auch einfach Handelswege, alles Mögliche zu ermöglichen und damit auch viel zu machen. Aber auch ehrlich, auch da trinkt ja 80%, ist ähnlich wie hier, oder 90% trinken halt die klassischen Geschichten und die anderen 10% trinken halt das. Aber es kommt dir natürlich persönlich jetzt, wenn du vor Ort bist, ganz anders vor. Wenn du natürlich das hinterleuchtest, ist es ähnlich wie hier halt auch. Nur hier ist die Vielfalt in der Gastro einfach noch ein bisschen entspannter, obwohl die großen Braugruppen auch alles Mögliche anbieten. Ja. Und auch alles, ich kann ja auch sagen, es gibt kein schlechtes oder richtig schlechtes Bier in Deutschland. Es gibt halt alles Bier, was geschmacklich nicht so intensiv ist. Aber das ist ja noch ein Riesenunterschied, ob es qualitativ gut ist oder nicht. Und daher, wir haben in Deutschland, glaube ich, keine Ahnung, 20 verschiedene Bierstile. Weltweit gibt es 180, also kannst du dich schon ausmalen, dass hier schon viel ist. Aber wir haben uns in den letzten Jahren einfach immer aufs Pilz eingeschossen. Und da hilft so ein Wettbewerb wie hier, so eine Veranstaltung wie hier, da hilft die Brauerei hier, da helfen andere Brauereien in Deutschland auch, genau um dieses Thema wieder aufzubrechen und mal einfach zu zeigen, ey, wie vielfältig das Thema noch ist. Weil du gehst in eine Kneipe, bestellst ein Bier und kriegst das, was gezapft wird. Und keiner fragt dich, was du eigentlich trinken möchtest. Das ist halt der Punkt.
Ja, also das ist auch so der Ansatz, wo ich oft so ein bisschen, wenn du in der Szene ja auch drin bist, irgendwie ins Schwanken komme, weil, weißt du, was bringt das, wenn wir die Brauer weiterbilden, wenn wir die die technischen oder Vertrieb oder sowas weiterbilden, ne? Also ich kann mich so gut auskennen, wie ich will, aber ich stehe halt abends nicht in der Kneipe und schenke dem Gast das Bier aus, wo du eigentlich den Weg nur über die Weiterbildung des Gastronoms gehen kannst, um letztendlich auch dieses Galeristentum, was wir ja viel machen, dass mir das einfach wir können das gar nicht in dem Format
so. Ja, und der klassische Kneipengänger ist ja auch gewohnt, über 20 Jahre vielleicht schon einfach nur sein eines Bier zu trinken und gar nicht links und rechts zu gucken. So, und wir wissen, überall in vielen Städten gibt es super Objekte, die es geschafft haben, auch diese Vielfalt zu machen, aber da musst du halt einfach, das schafft die normale Eckkneipe nicht, brauchen wir nicht drüber zu reden, das schafft auch nicht das normale Restaurant. Das schaffst du halt nur mit zusätzlichem Power. So, dafür ist die Gastronomie auch zu sehr gebeutelt tatsächlich. Und dann hast du, wenn du in jeder Stadt eine gute Gastro hast, die dieses Thema gut bespielt, dann kann man ja eigentlich schon froh sein, dass du natürlich auf dem Dorf irgendwo, wo seit 50 Jahren das gleiche Bier am Hahn ist und vielleicht der neue Wirt mal einmal wechselt und dann wird der aber erschossen, weil keiner das Bier möchte. So, und du weißt es selber aus dem Saarland oder aus Rheinland-Pfalz oder wie auch immer oder aus anderen Regionen, da gibt es halt nur Platzhirschen. Und da reinzukommen ist auch, glaube ich, ja, gesagt, der falsche Ansatz. Du musst halt einfach die Vielfalt anbieten und das schaffst du nicht in der Eckkneipe. Das schaffst du nicht im klassischen Restaurant. Dafür gehört so viel mehr dazu und das mehr kostet immer so viel Geld und da haben wir leider alle nicht. Das ist und vor allem auch dann nicht den Atem so lange danach zu ziehen. Und das ist das Problem. Wir können immer nur überall hingehen, Verkostung machen, den Leuten versuchen, davon überzuzeugen, wo wir für jeden Tag aufstehen und sagen, hey, es gibt so viele geile Biere, probiert sie doch mal alle und dann müssen wir warten, was kommt.
Und irgendwann sieht die Welt.
Irgendwann geht Celine mit ihrem super schönen Nachnamen durch die Gegend und sagt, ey, hier ist das Richtige.
Ja. Sehr schön. Ja.
Ja. Dann.
Vielen, vielen Dank an euch.
Ja, gerne. Ganz kurz zum Abschluss würde uns noch interessieren, wir machen ja immer im Podcast den Biermoment der Woche. wo wir zwei halt immer drüber reden, okay, wann haben wir diese Woche irgendwie bewusst schön unser Bier genossen und hatten einen schönen Moment damit. Deswegen wird uns natürlich sehr brennend interessieren, was war für dich so dein Biermoment der Woche?
Muss der in dieser Woche liegen?
Der muss nicht in dieser Woche liegen.
Okay, dann muss ich tatsächlich sagen, ich war letzte Woche gerade frisch in den USA, in New York, und da war wirklich der Biermoment. Es hat geregnet, es war absolutes Scheißwetter, es war alles katastrophal, die Bahn kam nicht, der Bus kam nicht, irgendwas, und wir saßen in einer Brauerei. Ich habe das erste Bier getrunken und war einfach glücklich. Und das war mein Biermoment letzte Woche.
Krass.
Sehr schön.
Sehr schön. Kurz und knackig in New York. So. Ja. Scheißwetter, alles blöd.
Und aber, richtig geiles Bier getrunken.
Aber ein richtig geiles Bier. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Celine.
Vielen Dank an euch.
Hat mega Spaß gemacht. Und ja, jetzt gehen wir noch ein Bierchen trinken, oder?
Auf jeden Fall. Ich muss mal gucken, wie mein Sud da oben noch ist.
Alles klar. So, dann bis nächste Woche und eine gute Zeit euch allen.
Jo, ciao.
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 Bock auf Bier. Schaumgekrönt, der Bier-Podcast. Frisch gezapft, überall, wo es Podcasts gibt.